Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolt und Mannhardt. Wir sprechen in dieser Woche über den tragischen Tod von Henry Nowak in England, die Folgen, den Umgang damit, das Verschleppen. Denn dieser Fall berührt wirklich den Kern und die Kernfrage der Migrationspolitik in Europa. Wir sprechen über die deutsche Niederlage bei der Wahl zum UN-Sicherheitsrat, ein weiteres Fiasko für den Bundeskanzler und zuletzt über Lügenfritz, so darf man die Bundeskanzlerin nicht mehr nennen, denn eine Staatsanwaltschaft in Deutschland meint, das würde Aggressionen in der Bevölkerung schüren. Ich bin ein Ja, es ist schon fast ein halbes Jahr her, seit Henry Nowak in einem kalten Moment gestorben ist, von den Polizisten auf den Betonboden gedrückt, noch flehend um Hilfe. Stattdessen wurde ihm Handschellen angelegt.
Ja, eine Szene, die unglaublich ist. Und je mehr Hintergründe über diese, ja, wie soll man das nennen, Tat, Aktion, Dummheit ans Licht kommen, umso unglaublicher wird die ganze Geschichte. Und sie weist weit über diesen schrecklichen Einzelfall hinaus. Also der Sachverhalt ist ja eben der, dass wirklich in einer unglaublich extremen Weise Opfer und Täter umgedreht worden sind. Also wir haben das mittlerweile als Metapher schon fast gelernt, Täter-Opfer-Umkehr. Aber hier ist es nun wirklich in drastischster Weise passiert. Ein Student wird erstochen von einem Inder und zwar mehrfach, ich glaube siebenfach. Liegt am Boden, röchelt, ich kann nicht mehr atmen. Die Polizei ist dort, lässt sich aber von, glaube ich, dem Bruder des Inders davon überzeugen, dass dieser Inder von dem Studenten, der am Boden liegt, erstochen, rassistisch angegangen worden sei. Und daraufhin legen die Polizisten dem erstochenen Handschellen an und glauben eben nicht, dass er verletzt ist, glauben eben nicht, dass er angegriffen worden ist. Also das kann man eigentlich fast nicht glauben, was da geschehen ist. Aber das Interessante an der Sache ist natürlich dies, hinter der Tragödie oder hinter dem unglaublichen Drama, dass diese Polizisten nicht etwa, wie soll man sagen, irrsinnig borniert schuldig geworden sind, sondern dass sie in gewisser Weise Anweisungen ausgeübt haben, Anweisungen gefolgt sind, wie es jetzt immer deutlicher wird. Dass das jetzt erst nach einem halben Jahr deutlich wird, zeigt natürlich, dass alle verantwortlichen Stellen versucht haben, diese Geschichte zu vertuschen. Aber aufgrund von Bodycam-Aufnahmen lässt sich jetzt nicht mehr leugnen. Und die Anweisung, um die es da geht, ist, und darum geht es ja hier in diesem Fall eigentlich im Kern, man darf Weiße nicht behandeln wie die berühmten People of Color. Und zwar in umgekehrter Diskriminierung. Ja, also in schlimmsten, üblen Zeiten des Rassismus wurden Schwarze oder Farbige nicht so behandelt wie Weiße, nämlich sie wurden diskriminiert und benachteiligt. Und jetzt gibt es eine konkrete Anweisung an die Polizei, eine umgekehrte Diskriminierung vorzunehmen. Also die Weißen schlechter zu behandeln als die sogenannten People of Color. Und das wird begründet mit der Notwendigkeit, eine Gleichheit im kriminalistischen Ergebnis zu erzielen. Also Equity in Outcome oder wie das im Englischen heißt. Das heißt also, die Polizei hat im Grunde die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass prozentual genauso viele Weiße straffällig werden wie People of Color. Auch das ist, wenn man sich das vor Augen führt, unvorstellbar. Es ist Wahnsinn, aber offenbar ein Wahnsinn, der lange schon praktiziert wird.
Ja, das ist spannend. Das ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern das zeigen ja auch Dokumente, dass das in England durchaus teilweise Anweisung, Idee, Vorbild ist, dieses Ergebnis, die Gleichheit im Ergebnis. Und man kann es ja vielleicht so sagen, die Idee dahinter, also das, wie Sie es gerade gesagt haben, es soll so sein, dass Schwarze und Weiße und wie auch immer gleich oft verhaftet und verurteilt und so weiter werden oder entsprechend ihrer Bevölkerungsproportion. Die Idee dahinter ist ja, alle Menschen, alle Kulturen und so weiter sind ja gleich, das ist unsere Prämisse. Folglich müssen sie ja auch gleich kriminell sein. Und wenn es jetzt im Ergebnis Unterschiede oder messbare Unterschiede im Kriminalitätsverhalten gibt, dann muss das ja an uns liegen, an der rassistischen Polizei und so weiter. Folglich ist der einzige Weg, das zu bekämpfen, das Ergebnis im oder die Gleichheit im Ergebnis. Das ist ja eigentlich der Gedanke, der dahinter steckt, der da umgesetzt wird, weil man es einfach nicht wahrhaben will, dass die Unterschiede im Kriminalitätsverhalten tatsächlich irgendeinen Hintergrund haben könnten.
Eben. Man will auf jeden Fall weg von einer neutralen Betrachtung der Lage, also von einer objektiven Betrachtung der Lage, die ja möglich wäre. Man kann ja feststellen, wer hat was getan oder wer ist an welchen Sachverhalten schuld, wer ist Täter, wer ist Opfer. All das kann man ja eigentlich ganz gut feststellen. Aber das will man gar nicht mehr, weil man davon ausgeht und man muss wahrscheinlich schon studiert haben, um diesen Wahnsinn nachvollziehen zu können, weil man davon ausgeht, dass Objektivität, dass das Bemühen um Neutralität selber rassistisch ist. Ja, also der Gedanke kann wirklich nur in intellektuellen oder Akademikerhirnen irgendwie geboren sein. Aber es ist die Vorstellung einer strukturellen Gewalt, die ausgeht von der weißen Gesellschaft, von der weißen alten Vorherrschaft, die sich dann durchsetzt auch in der Wahrnehmung von dem, was ist Aggressivität, was ist Notwehr. Dass, wenn es aber so ist, wie diese Leute unterstellen, wenn sie so wollen, von den Oberseminaren der Universitäten bis zu den Lehrstunden für Polizisten, wenn das aber so ist, dann bedeutet das, dass man nicht mehr die alten Tugenden der aufgeklärten Welt praktizieren darf. Zu denen gehört beispielsweise Colorblindness, also das englische Wort dafür, dass man nicht sich beeindrucken lassen soll in seinem Urteil. Davon ist jemand weiß, schwarz, braun, welche Farbe auch immer. Das soll ja gerade keine Rolle spielen. Man muss sich nur daran erinnern, wie die große Emanzipationsbewegung der Schwarzen in Amerika losgegangen ist, was Martin Luther King verlangt hat und erwartet hat. Genau das nämlich, Colorblindness. Und jetzt muss man sich das vor Augen führen. In diesen Anweisungen an die Polizisten steht ausdrücklich, das soll nicht
keine Colorblindness.
Kein Colorblindness, sondern ganz im Gegenteil. Man soll den unterstellten strukturellen Rassismus der weißen Gesellschaft bekämpfen mit, wenn Sie so wollen, mit einer Art Gegenrassismus. Ja, also Rassismus gegen Rassismus soll wieder Gerechtigkeit produzieren.
Na, ich finde, es berührt nicht nur so eine intellektuelle Abwegigkeit, sondern es berührt eigentlich den Kernpunkt, wenn man so will, des so gesellschaftlichen Glaubens. Und zwar müsste man sich, also wenn man jetzt in Deutschland sich die Kriminalstatistik anguckt und sieht, Migranten aus nordafrikanischen Herkunftsstaaten sind 10-fach überrepräsentiert bei schweren Gewalttaten. Mindestens, also je nach Gewalttat. Und auch wenn man das jetzt bereinigt nach sozialer Schicht, diskriminierender Festnahmepraxis der Polizei oder was auch immer, also auch wenn man es wirklich nach all diesen Faktoren bereinigt, nach Männern und Frauen und so weiter, dann ist das, bleibt das übrig, bleibt diese Zahl übrig. Mhm. Und damit müsste man ja aus dieser Realität die Schlussfolgerung ziehen, okay, es gibt einen Unterschied zwischen Marokkanern und Deutschen. Es gibt einen Unterschied zwischen der marokkanischen Kultur und der europäischen Kultur in solchen Dingen. So, da gibt es einen Unterschied. Und das Problem ist aber, dass, glaube ich, die politische Ideologie oder der herrschende Zeitgeist davon ausgeht, dass eben alle Kulturen gleich und gleichwertig sind. Das also nicht sein kann und dass man von diesem Grundglauben, dass das nicht sein kann, jetzt anfängt, es zurückzubauen und sagt, das kann ja nicht sein, also folglich ist unsere Polizei rassistisch und so weiter und so weiter und so weiter. Und die eigentliche Reaktion auf diesen Fall, auf diese Statistiken, müsste eben sein, diesen Grundglauben zu hinterfragen. Und das kann man aber, finde ich, also das geht nicht, ja.
Das ist einerseits wohl verboten, diesen Grundglauben zu hinterfragen. Aber ich glaube, es gibt auch noch einen schönen argumentativen Trick dieser Köpfe, die dahinter stehen. Das sind ja nicht die armen Polizisten, die sich sowas ausdenken. Die sind eigentlich nur zu bedauern, dass sie solchen Schwachsinn dann in Alltagspraxis umsetzen müssen. Nein, das sind diese akademischen Köpfe, die diesen Wahnsinn ausgebrütet haben. Und die werden eben auf die Beschreibung, die Sie gerade eben gegeben haben von der Lage, antworten, ja, das ist Notwehr. Ja, diese Menschen sind seit Menschengedenken unterdrückt worden und das ist vollkommen legitim, dass sie sich jetzt wehren, ja, in irgendeiner Weise. Ich kann mich auch noch sehr gut dran erinnern, dass es mal eine riesige Welle an Diebstählen und Einbrüchen in Kalifornien war es wohl gab und dort eben die Vertreter der People of Color dann sagten, diese Leute, die da in die Läden einbrechen und sie ausrauben, holen sich nur, was ihnen zusteht. Mhm. Ja, das ist genau dieser Gedanke. Sie holen sich nur, was ihnen zusteht. Oder sie praktizieren eine Notwehr, die über Jahrhunderte der Unterdrückung hinweg gerechtfertigt ist. Und insofern ist alles in Ordnung. Ja, und ich glaube, das ist der eigentliche Grundgedanke, dass das, was heute geschieht, also der umgekehrte Rassismus oder die umgekehrte Diskriminierung, nichts anderes ist als eine vollkommen legitime Wiedergutmachung jahrhundertelangen weißen westlichen Unrechts. Also ich glaube, so wird das gebacken.
Absolut. Sie haben vorhin Täter-Opfer-Umkehr gesagt, die ja in diesem Fall so bildlich wird. Also der Täter wird zum Opfer gemacht und so. Das ist ja, oder ist das eigentlich so das Symbol schlechthin für das, was da in der Migrationspolitik passiert? Die große Täter-Opfer-Umkehr, wenn man so will, zwischen eigentlich, wenn man so will, den Migranten und der ja, einheimischen Bevölkerung.
Ja, das denke ich, ist schon der Kern der Sache oder das ist, wenn Sie so wollen, der Schlüssel zum Verständnis von fast allem, was hier geschieht. Aber Sie sehen es ja auch in ganz anderen Zusammenhängen. Wir haben oft hier auch schon diskutiert über Israel, wo wir eine ähnliche Täter-Opfer-Umkehr sehen. Palästinenser überfallen Israelis, aber auch die Weltpresse ist gerne bereit, dann die Palästinenser als Opfer darzustellen und die Israelis als Täter. Also wir sehen das eigentlich überall, dass die Repräsentanten der westlichen Welt oder die westlichen Länder, die Weißen, wenn man so will, a priori als Täter betrachtet werden. Sie sind an und für sich Täter. Deshalb ja auch solche Ausdrücke wie struktureller Rassismus oder strukturelle Gewalt. Was Sie als einzelner Mensch tun, ist vollkommen irrelevant. Sie können als Weißer so nett sein, wie Sie wollen. Strukturell sind Sie Rassist. Ja? Strukturell unterdrücken Sie die nicht weiße Bevölkerung. Und insofern ist alles, was Ihnen geschieht, irgendwie Ihre eigene Schuld.
Ja. Ich finde halt dieser Fall und das alles berührt, wenn man so will, den Kernpunkt der Migrationsfrage. Und das zu dem dringt man aber nicht vor, weil wir uns immer noch drehen um so Argumente wie, ja, das hat, arbeiten die Migranten, was sind die Aufnahmekapazitätsgrenzen und so weiter. Wie kann Integration besser funktionieren und so. Und man verweigert die Auseinandersetzung mit der Frage der Kultur. Und dass es einfach ein Unterschied ist, ob jemand aus Marokko kommt oder aus Indien kommt oder von mir aus Südkorea kommt oder eben aus Spanien oder aus England. So, dass das einfach ein Unterschied ist. Und das geht ja weiter, weil man dann da ja zu der Erkenntnis kommen müsste, dass, ich sag's mal ganz einfach, warum sieht die dritte Welt aus, wie sie aussieht?
Richtig.
Ja, und dann würde unsere herrschende Zeitgeist würde sagen, ja, da finden wir jetzt irgendwelche Gründe, warum der Westen schuld ist.
Kolonialismus,
ja, Klima, also alles, irgendwas, ja, Kapitalismus. Und die einfache Antwort ist ja aber, die dritte Welt sieht aus wie die dritte Welt wegen der Kultur der dritten Welt.
Absolut.
Und deswegen können wir nicht Kulturen der dritten Welt nach Europa importieren. Ganz einfach. Und das heißt, es können Migranten kommen, die müssen aber diese Kultur in irgendeiner Form überwinden. Oder sie dürfen jedenfalls ein gewisses Ausmaß in der Bevölkerung nicht überreißen, weil mit den Kulturen der dritten Welt ist Demokratie, Rechtsstaat und so weiter schlichtweg nicht zu machen. Das ist ja die Erkenntnis, würde ich sagen, die man haben müsste. Und die ist aber so tabuisiert. Und das ist dann, finde ich, da merkt man, das ist dann der Kern. Das ist die Kernfrage eigentlich der Migrationspolitik.
Herr Mannhardt, Sie haben Ihren ganzen intellektuellen Mut zusammengenommen, um genau diese These so klar zu entwickeln. Aber genau das hat man vor ein paar Jahrzehnten noch in aller Klarheit und Selbstverständlichkeit formuliert. Genau das hat beispielsweise der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt gesagt, dass das nicht geht. Ja, also der berühmte Satz, man kann nicht, wie soll man sagen, Antisemiten nach Deutschland holen. Ja. Und das das war früher selbstverständlich. Hm. Gesunder Menschenverstand war damals noch da. Und sogar diejenige, die im Grunde hauptverantwortlich ist für diese ganze Entwicklung bei uns und in ganz Europa, nämlich Frau Merkel, hat selbst ja noch gesagt, Multikulti ist gescheitert. Also bevor sie die berühmten Sätze sagt, der Willkommenskultur und jetzt sind sie nun mal da, war das einer ihrer zentralen Sätze, Multikulti ist gescheitert. Das heißt, man wusste schon, als die Situation noch ganz harmlos war im Vergleich mit heute, dass das alles nicht funktionieren kann, dass es nicht geht, ja, dass man diese Kulturen nicht zusammenzwingen kann. Vor allen Dingen, wenn eine dieser beiden Kulturen, und zwar die, die hier zu Gast ist, sich kategorisch weigert, in irgendeiner Weise sich anzupassen an die hier herrschende oder vorherrschende Kultur. Also all das war vor ein paar Jahrzehnten selbstverständlich. Jeder hat es gesehen, jeder hat es ausgesprochen. Und es war schon offenbar doch eine erhebliche Propaganda nötig, um uns so einzuschüchtern, dass wir heute fast schon den Mut brauchen, um diese Selbstverständlichkeiten zu formulieren. Und wenn man das nämlich, wie Sie das schon angedeutet haben, weiter differenziert, sieht man, es gibt einige Kulturen, die überhaupt keine Fortschritte gemacht haben. Es spricht vieles dafür, dass gerade die muslimischen Kulturen nach ihrer grandiosen Entfaltung dann im 13., 14. Jahrhundert in einen Fundamentalismus abgerutscht sind, der sie dann wissenschaftlich, technisch, kulturell, wenn man so will, eingefroren hat, also sich nicht mehr entwicklungsfähig waren. Und über afrikanische Kulturen lässt sich vieles Ähnliches sagen, dass es da überhaupt keine Fortschritte gibt, dass wir seit Jahrzehnten gigantische Mengen an Entwicklungshilfe hineinpumpen in diese Länder, ohne dass sich irgendetwas fundamental verändern würde. Ja. Und das lässt sich nur kulturell begründen. Ich will an der Stelle nur kurz sagen, jeder, der sich dafür interessiert, kann nach wie vor sehr viel lernen zu dem Thema, wenn er sich das Buch von Huntington anschaut, Clash of Civilizations, heißt auf Deutsch Kampf der Kulturen oder Krieg der Kulturen, ich weiß nicht mehr genau. Aber da führt er das vor. Also er macht ein, wenn Sie wollen, weltgeschichtliches Tableau. Hier ist der Westen, hier ist Asien, da sind die islamischen Kulturen. Gibt es da Übereinstimmungen? Oder gibt es überhaupt Unvereinbarkeiten? Und es gibt Unvereinbarkeiten, vor allen Dingen mit der muslimischen Welt. Während andere nicht-westliche Kulturen eine ganz andere Haltung gegenüber dem Westen haben. Sie imitieren, sie kopieren, sie konkurrieren, sie überholen uns gerne, sie überbieten, wenn man an China denkt oder an Teile von Indien. Also man darf eines sich nicht einreden lassen, dass die Kritik am Multikulturalismus in irgendeiner Weise bedeuten würde, keine andere Kultur kann mit uns in fruchtbaren Kontakt treten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, wir können unendlich viel lernen von den Japanern, auch von den Chinesen, von den Indern. Das stimmt wirklich. Und von vielen anderen Kulturen auch. Aber es gibt eben einige Kulturen, die refraktär sind, die widerspenstig sind gegenüber jedem modernen Gedanken. Und die dann zu importieren, und zu glauben, man könnte sie praktisch diskursiv, dialogisch einbetten in die eigene Kultur. Das ist eine Verrücktheit, die man aber, wie gesagt, schon vor Jahrzehnten durchschaut hat. Aber jetzt hat man einfach kapituliert. Ja, es ist das, was Michel Houellebecq die Unterwerfung genannt hat. Ja, man argumentiert nicht mehr, sondern man unterwirft sich und versucht, es schön zu reden.
Ja, also ich finde, das ist schon etwas, damit hängt ja dann auch verbunden die Frage, wie wir eigentlich auf unsere eigene Gesellschaft blicken. Und ich finde eben hinter diesem Gedanken, ja, Multikulti ist gescheitert, da steckt ja nicht nur dahinter, dass bestimmte Kulturen unvereinbar sind und so weiter, sondern es hängt ja damit zusammen die Frage, einerseits, wie wertvoll ist das, was wir hier in Europa haben, aber was auch war auch dafür nötig, dass es entstanden ist. Ne? Und ich meine zum Beispiel, dieser Täter dort jetzt war ein indischer Migrant. Und das will man natürlich immer alles so weg und so weiter, aber auch Indien, muss man ja sagen, auch der Hinduismus ist nicht vergleichbar mit dem Christentum, würde ich sagen. Ja, also auch in Indien kann man sich ja angucken, Witwenverbrennung, gängige Praxis im Hinduismus bis ins 19. Jahrhundert, bis das britische Weltreich das abgeschafft hat in Indien. Ja, also die Praxis Witwen lebendig mit ihren gestorbenen Männern zu verbrennen. Mhm. Es war hinduistische Tradition bis ins 19. Jahrhundert. So. Und das ist ja aber für sehr, sehr viele Kulturen dieser Welt der Fall. Mhm. Und man muss ja eigentlich sagen, das Revolutionäre an Europa ist ja, dass das Christentum etwas hervorgebracht hat, was überhaupt nirgendwo sonst und nicht zuvor möglich war und eine bestimmte Moral hier geprägt hat, die eben einmalig ist. Und ich würde halt sagen, man muss halt schon erkennen, und das ist dann sehr konservativ, man muss ja schon erkennen, dass bestimmte abstrakte Werte, die wir haben, also Demokratie, Rechtsstaat, aber auch Wohlstand, Sicherheit, geringe Kriminalität, keine sexuelle Gewalt gegen Frauen und so weiter, diese abstrakten Errungenschaften, die gibt es nicht im luftleeren Raum, sondern die gibt es nur auf dem Fundament christliches Abendland. Punkt.
Ja, sehe ich natürlich ganz genauso. Dass, ich würde nur halt differenzieren in Fremdheiten.
Ja, ja, ja.
Und es gibt fremde Kulturen, die wirklich auf Clashkurs sind, auf Kriegskurs sind. Und die ja auch stolz darauf sind, dass sie Kriege führen, heilige Kriege gegen Ungläubige. Dass diese Kulturen gibt es, die würde ich schon unterscheiden von Migranten wie Chinesen in Soho oder wo auch immer in Amerika oder auch bei uns, Vietnamesen, die bei uns arbeiten, sich gut integriert haben. Also da kann man differenzieren, ja. Es ist, und das tun wir nicht. Das haben wir, das ist, wenn man so will, das eines der zentralen Tabus bei dieser Frage, indem man sagt, wenn jemand dagegen ist, dass der Einfluss der muslimischen Kultur auf unsere Kultur immer größer wird, einfach aufgrund der Massenmigration, dann ist er ausländerfeindlich. Das ist der große, die große Verrücktheit. Diese Unterstellung, das hat damit gar nichts zu tun, denn niemand hat ja hier Probleme. Ich war lange Zeit auch in Düsseldorf. Dort gibt es sehr viele Japaner, die nicht nur hervorragend da integriert sind, sondern die wirtschaftlich extrem erfolgreich sind und dort hervorragend arbeiten und sehr viele, wie soll man sagen, positive Beiträge auch zu dieser Düsseldorfer Kultur geleistet haben. Ähnliches können Sie an vielen Ecken der westlichen Welt beobachten. Sehr gut integrierte andere Kulturen, auch dann, wenn sie so wollen, ihre eigene kulturelle Identität behalten, aber sie eben nicht anderen aufdrängen und sie nicht kriegerisch in Aktion setzen. Sie könnten auch die Juden als Beispiel bringen, die auch ihre, wenn man so will, Geschlossenheit behalten in großem Ausmaße, wenn sie in der Diaspora sind. Und trotzdem hat niemand irgendwelche Probleme mit ihnen.
Ja. Ja? Nein, auf jeden Fall. Ich meine, ich würde ja sogar sagen, diese Interpretation, das von der Kultur her zu denken, die ist ja gerade so antirassistisch, weil sie ja die Assimilation zulässt. Hm. Ja, weil sie ja die Möglichkeit der Integration gibt und nicht auf Hautfarbe und so weiter abzielt. Nicht? Mhm. Und ich denke halt nur, es gibt natürlich bestimmte Migrationsgruppen, die sich tatsächlich assimilieren und integrieren, aber auch zumindest in Teilen in die europäische Kultur hinein, die natürlich vielleicht irgendwelche Riten und so weiter auch beibehalten, aber diese grundsätzliche christliche Moral schon anfangen zu übernehmen, zumindest in der ersten und zweiten Generation und so weiter. Und es gibt aber eben, und das ist ja eben das Wesen auch des Islam, wie Sie ja gesagt haben, die ja kämpferisch sind, also die ja gerade bewusst diese Assimilation und Integration verweigern. Und es gibt aber natürlich auch die Tatsache, denke ich, dass natürlich viele Kulturen auch schon sehr verwestlicht sind, die auch außerhalb von Europa sind. Das ist natürlich auch gar keine Frage. Genau. Also China ist ja, wenn man so will, jetzt Marxismus-Staatsdoktrin. Die sind ja schon sehr verwestlicht. Das ist ja keine, also der Islam ist ja eigentlich, wenn man so will, in gewisser Hinsicht das Einzige, was sich da sehr dagegen sträubt, weil der Islam eben so diesen unbedingten Behauptungswillen eben hat, diesen kämpferischen Habitus gegen Andersgläubige.
Ja, um es mal aus deren Perspektive positiv zu formulieren, der Islam ist mit Abstand die selbstbewussteste Religion unserer Zeit. Kämpferisch, wirklich auch imperialistisch. Und dem haben wir auf dieser Ebene nichts entgegenzustellen. Denn das Christentum ist im Wesentlichen heute kristallisiert zu einer Art Kultur der obersten Werte, die wir zwar zelebrieren zu Recht und auf die wir stolz sind, aber hinter denen nicht keine religiöse Werf mehr steckt oder keine religiöse Energie bei den meisten Menschen. Es ist eher eine Art Bekenntniskultur, die wir da haben und die auch vor allen Dingen, Gott sei Dank, rechtlich formalisiert ist. Das ist unsere Stabilität. Zeit. Dass der Islam demgegenüber ist theokratisch. Das heißt auf Deutsch, die Religion bestimmt die Politik. Und das widerspricht fundamental unserer Vorstellung von modernem gesellschaftlichem Leben. Bei uns muss es genau umgekehrt sein. Also es muss so sein, nicht umgekehrt, sondern es muss getrennt sein. Politik und Religion müssen getrennt sein. Politik muss Privatsache sein. Und die Politik darf nicht von Religion bestimmt sein. Eigentlich sollte die Religion auch nicht politisieren, was sie leider Gottes tut, auf lächerliche Art und Weise bei uns. Aber eigentlich ist die Trennung der beiden Sphären das Fundamentale, während für den Islam genau im Gegenteil die Fusion von Religion und Politik das Fundamentale ist. Und das macht sie gefährlich.
Ja. Nein, also und ich meine, man muss ja so sagen, dieses Säkulare, wenn man so will, ist ja schon ein christlicher Gedanke eigentlich oder eine christliche Ableitung. Und also die Trennung von Staat und Religion und so weiter ist eigentlich, und dieser Gedanke ist in viele Religionen halt auch eingesickert. Also der Hinduismus, wenn man so will, ist ja auch nach christlichem Vorbild eigentlich so säkularisiert worden.
Richtig, ja.
Und das ist halt, diese Entwicklung hat der Islam einfach nicht durchgemacht, ja.
Es kann überhaupt keine moderne Gesellschaft sich bilden, die eben das nicht vollzieht, die diese Säkularisierung nicht vollzieht. Die kann in unterschiedlich extremen Formen geschehen. Laizismus in Frankreich ist die extremste Form davon. Es kann auch in gemäßigter Form passieren. Aber das ist fundamental. Und wenn Sie gerade gesagt haben, da gibt es unterschiedliche Ausmaße an, wie soll man sagen, Eigenkultur außerhalb Europas oder außerhalb des Westens, dann würde ich fast sagen, die sind uns am nächsten oder mit denen können wir am besten kooperieren und die können wir auch gerne als Gäste haben, die eben kolonialisiert worden sind. Ja, also gerade die Kolonialisierung hat die Niveaus an moderner Lebensfähigkeit überhaupt erst geschaffen. Also das, wenn Sie wollen, Afrika ist ein Bild des Jammers immer noch, aber das, was dort funktioniert, verdankt Afrika der Kolonisierung. Dasselbe gilt für Indien, das gilt für unendlich viele Ecken der Welt. Also das, was heute so als die Ursünde der Engländer, der Franzosen und so weiter gilt, eben die Kolonisierung der Welt, das hat den größten Teil oder einen großen Teil der Welt überhaupt erst auf das Niveau modernen Lebens gehoben und geführt. Und an diesem Niveau anzuknüpfen, ist eigentlich die Aufgabe einer jeden vernünftigen Politik dort. Ja? Und mit diesen Ländern kann man auch noch einigermaßen vernünftig umgehen. Aber wie gesagt, der Islam bildet da die Ausnahme schlechthin. Aber es ist eine Ausnahme, die immer größer wird und die immer umfangreicher wird.
Ja, und man muss halt, also das finde ich, führt uns ja immer weiter auch zu diesem Kern. Ich meine, die Frage so Moral, ja, die ist ja einfach nicht, würde ich sagen, nicht zu trennen von dieser christlichen Entwicklung oder auch vom Christentum überhaupt. Also die Idee, die ganze Welt wäre sich in so bestimmten Moralfragen einig, die wir ja so haben, ist eben fundamental falsch. Hm. Also selbst überhaupt die Ablehnung von Vergewaltigung ist ja zum Beispiel von Kultur zu Kultur anders. Also in Indien zum Beispiel, wenn man sich da anschaut, da gibt es ein ganz anderes moralisches Verständnis von sexueller Gewalt, von Vergewaltigung von Frauen. Ehrenmord und so weiter, das sind ja so Phänomene, wo man eben sieht, andere Kulturen haben eine ganz andere Form der Moral. Ja, die Azteken oder was auch immer haben eine ganz andere Moral als Europa. Und das, was wir immer so als abstrakt, wir sind uns ja alle einig, moralisch und so weiter, ist eben nicht abstrakt oder einfach nur logisch, sondern es ist eben christlich. Also und das ist, scheint mir schon die Erkenntnis zu sein, die es mal wieder ein bisschen bräuchte.
Das ist allerdings eine Paradoxie, zu der wir uns aber bekennen müssen. Hm. Wir Westler sind universalistisch. Das heißt, wir gehen davon aus, dass unsere Werte für alle Menschen gelten. Sie müssen nur unseren Außenminister Wadefuhl angucken. Der reist durch die ganze Welt immer wieder mit dieser Grunderwartung. Also unsere Werte sind unzweifelbar für alle da und werden von allen begrüßt. Und er muss dann eigentlich innerlich immer wieder den Kopf schütteln darüber, dass das gar nicht der Fall ist. Aber trotzdem, unsere Haltung zu Werten ist universalistisch. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass das in Ordnung ist, wenn anderswo Frauen einfach vergewaltigt werden, wenn bei Diebstahl die Hände abgehackt werden oder sowas. Wir stellen fest, dass es so ist, glauben aber, mit absoluter Gewissheit, dass unsere Vorstellung von oberen Werten oder überhaupt auch von Recht das Richtige ist und im Grunde allen Menschen zugemutet werden muss. Aber das ist unsere westliche Perspektive. Ja. Also es ist eine gewisse Paradoxie. Ja,
ja, ich würde sagen, aber das kommt ja auch aus dem Christentum. Also der Universalismus ist ja auch ein, ist ja das, was auch das Christentum, wenn man so, oder das Judentum zumindest, überhaupt erst in die Welt gebracht hat.
Absolut,
also ich würde sagen, das ist ja aber auch etwas, was uns mit einem gewissen, überhaupt einem gewissen Mitleid auch ausstattet gegenüber solchen Kulturen. Also überhaupt diese Idee, man müsse da in die Welt gehen, die bekehren, missionieren und so weiter. Das war auch ein Mitleidsimpuls, weil man eben trotzdem diese Idee nicht aufgeben wollte, alle Menschen sind Gottes Kinder und müssen gerettet werden und so weiter. Und das ist ja aber auch etwas, was andere Kulturen gar nicht haben. Also die sagen halt, unsere Religion ist gut und die anderen ja eben nicht. Also das ist ja auch etwas Christliches eigentlich.
Unterschätzen Sie nicht den missionarischen Geist des Islam, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Und da bin ich wieder beim Thema Kolonialismus, worüber wirklich Aufklärung dringend nötig wäre, ich finde. Aber das berühmte Bild, das auch jeder Schüler verbindet mit diesem Thema, ist ja der katholische Missionar im Kochtopf der Schwarzen in Afrika. Ja, er kommt dahin, hat natürlich keine Waffen und keine Begleitung, sondern er hat nur die Bibel dabei und versucht, diese schwarzen Kinder da zu bekehren, zu wahren Glauben. Und das kann schief gehen, es ging sehr, sehr oft schief. Aber da steckt ja auch in dieser lustigen Geschichte, steckt ja auch genau diese Überzeugung des Westens. Wir haben die Wahrheit des Glaubens und wollen die auch weitergeben. Die ganze Welt soll, wenn man so will, genesen an diesem Glauben. Und das ist der Universalismus, der uns so stark gemacht hat. Und das zweite ist eben der Individualismus. Auch das gibt es nur in der westlichen Kultur. Deshalb trifft es mich persönlich immer ganz, ganz besonders hart, wenn einige unserer Politiker dann plötzlich vom Wir sprechen und sagen, ich glaube, eine Grüne hat es jetzt gesagt, Freiheit gibt es nicht für Einzelne, sondern nur im Wir. Nichts ist unchristlicher, nichts ist unmoderner, nichts ist antiwestlicher als dieser Satz. Denn das war es ja gerade, nicht? Auf dem Tandem von Universalismus und Individualismus sind wir in die Moderne und in den Fortschritt gefahren.
Na, und ich finde auch da, also das ist natürlich insofern schon richtig, diese Paradoxie des Universalismus, weil wir uns da natürlich auch ein bisschen getäuscht haben im Westen, müssen wir auch sagen. Also ich bin ja bei der US-Außenpolitik so ein bisschen gespalten, aber natürlich ein Glaube war schon falsch, dass wir die Demokratie in Kulturen bringen können, die nicht westlich sind, zwangsweise. Das ist eben falsch, weil es eben eine kulturelle Grundlage braucht. Also das ist natürlich schon der Irrtum. Aber die Folge, denke ich, eben daraus kann ja eben zurück nur auf die Migrationspolitik eben nur bedeuten, zumindest hier im Westen, zumindest hier in Europa, müssen wir diese Kultur erhalten, wenn wir diese Werte auch nicht universalistisch der ganzen Welt aufdrücken können.
Das Blöde ist, dass es eben auch bei Leuten, die an den Hebeln der Macht sind, an fundamentaler historischer Bildung mangelt. Also mal abgesehen davon, dass die meisten Politiker auch von Religion keine Ahnung haben und gar nicht wissen, was Islam ist und was Islam bedeutet. So ein Satz wie, der Islam gehört zu Deutschland, den kann man nur aussprechen, wenn man keine Ahnung hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem unserer gegenwärtigen Migrationspolitik, dass die meisten Politiker den Impact, den das alles hat, also die Folgen, die das Ganze hat, die kulturellen Folgen, die gesellschaftlichen Folgen, einfach nicht abschätzen können, sondern dass sie glauben, ja, die haben die Religion, wir haben eine andere Religion, wir akzeptieren alles, totale Akzeptanz, totale Toleranz, wir sind so liberal und das heißt also, die Gedanken, die wir uns jetzt gemeinsam gerade mal ein paar Minuten gemacht haben, die müsste man im Grunde in die Politikerköpfe mal hineinbringen. Aber dazu bedarf es halt auch schon so einer gewissen Grundbildung, die offensichtlich längst nicht mehr da ist. Aber in Zeiten von Helmut Schmidt war sie noch da.
Ich weiß es nicht. Ich war da nicht dabei. Nein, aber ich meine, also diese Frage, nur vielleicht zum Abschluss, gerade auf Deutschland bezogen, ist das ja, würde ich sagen, die Kernfrage, ne? Ist zu sagen, Islam und Christentum. Und solange wir uns auf die Position stellen, ist beides Religion, du glaubst halt an den, so tun ja auch die Kirchen heute und du glaubst so, das ist ja alles gleich und gleichwertig. auf Basis dieser Position, glaube ich, wird es halt nicht zu machen sein. Ich meine, natürlich wollen wir Religionsfreiheit auf rechtsstaatlicher Ebene, aber trotzdem müssen wir halt erkennen, dass das Christentum und der Islam eine fundamental andere Botschaft haben. Mhm. Und das liegt auch nicht nur daran, dass der Islam irgendwie weniger reformiert worden wäre als das Christentum, sondern wenn man so will, die Fortschritte in Europa sind ja nicht durch Abwendung vom Christentum, sondern so durch Intensivierung des Christentums entstanden. Und das ist eine andere Botschaft. Und man muss ja, denke ich, schon auch erkennen, wenn wir in Deutschland eine muslimische Mehrheit hätten, gäbe es keine Demokratie mehr, ganz einfach.
Natürlich.
Ganz einfach. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob die arbeiten oder so. Nein, das ist eine andere Botschaft. Wir sehen das bei den Türken selbst, diejenigen in Deutschland, die hier seit Generationen leben, die auch arbeiten und so weiter. Die wählen trotzdem Erdogan. Das ist ja statt belegt, ja. Und das können wir nicht einfach so abtrennen, weil das in Deutschland halt, in Europa ja irgendwie doch mindestens mal 2000 Jahre Kulturgeschichte gebraucht hat, um eine Gesellschaft zu erschaffen, die fähig ist zur Demokratie. Und das ist halt die muslimische Welt einfach nicht. So.
Absolut.
Und diese Erkenntnis ist, würde ich sagen, schon der Kern der Migrationspolitik. Und solange man die nicht findet, kann man da auch nicht wirklich eine Antwort finden.
Wenn man keine Angst vor dem Kalifat hat, dann in der Tat löst sich das Problem für die meisten Deutschen auf. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, Demokratie und Islam, das lässt sich schlechterdings nicht verbinden. Das hängt mit der theokratischen Grundstruktur eben zusammen, die ich vorhin angedeutet habe. Und es ist eine rein führerzentrierte Gesellschaft. Die geistigen Führer bestimmen die Politik, sie bestimmen die Normen des gesellschaftlichen und des Alltagslebens. Und solange das noch so ist, gibt es keine Vereinbarkeit mit unserer westlichen Kultur.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema, der UN-Sicherheitsrat. Da wollte ja Deutschland seit vielen, vielen Jahren ein Teil oder hineingewählt werden und ist jetzt aber wieder mal krachend gescheitert mit Herrn Wadewul und Herrn Merz.
Krachend gescheitert ist auch wichtig, also nicht nur irgendwie gescheitert, sondern mit einem unglaublich schlechten Ergebnis. Wer sich für den Sicherheitsrat nicht so sehr interessiert, muss wissen, dass wir die zweitobersten Geldgeber sind. Also wir zahlen unglaubliche Mengen Geld an diesen Betrieb bekommen jetzt aber die Quittung für unsere Politik. Und diese Politik ist offenbar eine, die den meisten Nationen, den meisten Staaten außerordentlich auf den Wecker geht. Und das tut sie durch ihren unglaublichen Moralismus. Diesen Moralismus haben die letzten beiden Außenminister besonders stark ausgeprägt, also Frau Baerbock und jetzt Herr Wadewul, und der äußert sich darin, dass im Grunde auf eine außerordentlich unrealistischen Art und Weise an jeder Ecke der Welt, an der sie auftreten, sie mit ihren, ja, unser Thema von gerade, universalistischen ethischen Forderungen kommen, die in keinster Weise abgestimmt sind auf die jeweilige Situation, also die mit Realpolitik in keinster Weise in Berührung sind. Und dafür gibt es jetzt auch eine Quittung. Also es gibt eine Quittung dafür, dass man glaubt, als Gewissen der Welt sich präsentieren zu dürfen, obwohl man außenpolitisch nichts bewegen kann, also keinerlei Bedeutung hat, nirgendwo auf der Welt. Das kriegen wir zu spüren. Wahrscheinlich auch gibt es eine immer größer werdende Aversion gegen die Deutschen, so wie sie sich allgemein präsentieren. Vielleicht kann man European Song Contest vergleichen mit dieser Wahl bei dem Sicherheitsrat. Also auch da kriegen wir regelmäßig die schlechtesten Plätze. Also wir scheinen mit unserer Weltmeisterschaft im Gutsein nicht besonders viele Sympathien zu wecken.
Ja, wobei ich finde, es gibt da schon noch eine zweite Ebene, weil man muss ja mal sagen, so jetzt wurde, glaube ich, Simbabwe und Kirgisistan in diesen Sicherheitsrat da hineingewählt. Und da muss ich mir dann schon mal die Frage stellen, was soll das alles eigentlich? Also sich immer noch hinzustellen und so zu tun, dass es irgendwie eine sinnvolle Ordnung der Welt wäre, Burkina Faso, Nordkorea und die Islamische Republik Iran darüber abzustimmen, ob in Frankreich die Frauenrechte verletzt wurden. Was soll das? Warum unterwerfen wir uns eigentlich diesem Diktat der dritten Welt? Die UN ist dominiert von der dritten Welt, von irgendwelchen Diktaturen. Warum schicken wir unser Geld dahin? Warum bemühen wir uns und lechzen und um da irgendwo hineingewählt zu werden? Ja, um uns dann da demütigen zu lassen, auch als Deutschland. Also ich finde eigentlich, wenn man es so ein bisschen grundsätzlicher sieht, müsste man doch eigentlich mal sich abwenden von diesem ganzen Blödsinn.
Ja, selbstverständlich. Aber trotzdem, ja. Die Antwort auf Ihre Frage liegt in dem, glaube ich, was ich anfangs gesagt habe, nämlich im vollkommen weltfremden Moralismus der deutschen Politik. Denn zu diesem weltfremden Moralismus gehört ja, alle Nationen der Welt sind gleich. Alle sind gleich wertvoll, alle haben eine Stimme und selbstverständlich kann auch Burkina Faso genauso wie Deutschland oder irgendein anderes großes Land dort repräsentativ vertreten sein und auch Entscheidungskraft gewinnen. Das ist diese naive idealistische Vorstellung, die unsere, zumindest unsere Außenpolitik prinzipiell prägt. Und dahinter steckt eben die Vorstellung auch, alle Nationen der Welt sind im Grunde friedlich, sie sind im Grunde kooperationsbereit. Und es ist einfach so, dass es eine Frage der Fairness ist, alle gleich zu behandeln. Ja, also alte Dominationsprogramme aufzugeben zugunsten einer radikalen Gleichheit von allen. Ja, das ist im Grunde Oberseminaratmosphäre, ja, also so wie die Vorstellung, dass wir in Diskussionen jeden zu Wort kommen lassen oder am Ende auch jeder Einzelne das gleiche Stimmrecht hat. Das sind eben diese naiven, weltfremden Vorstellungen, die vor allen Dingen von den Deutschen geprägt werden. Und die Deutschen wollen eben ihren Widerstand gegen Realpolitik, der immer stärker wird, gerade dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie internationale Organisationen als Ultima, als die Vernunft schlechthin ansprechen. Also alles, was international ist, was übernational ist, die Europäische Union, die Weltgesundheitsorganisation, alle möglichen UN-Organisationen, die es gibt, alles das wird von der deutschen Politik angebetet. Warum? Weil es heißt, nicht national. Wir wollen unsere Souveränität aufgeben. Wir wollen aufgehen in den großen supranationalen Konstellationen. Und deshalb wird alles gut geheißen, was auf dieser Ebene geschieht, obwohl jeder nüchterne Betrachter sieht, dass die Schurkenstaaten längst diese Organisationen übernommen haben.
Ja, ich wundere mich halt, dass man in Deutschland nicht einfach mal zu dem ganz einfachen Ergebnis kommt, was doch völlig offensichtlich ist. Diese ganze internationale Ordnung, regelbasierte Ordnung, was alles da so erzählt wird, Multilateralismus, was uns ja Angela Merkel auch 10 Jahre vorgibt. Es ist doch alles gescheitert und so offensichtlich gescheitert. Also die UN, Entschuldigung, ist doch nichts anderes mehr, als dass dort irgendein afrikanischer Bananendiktator mit Revolver in der Tasche sich die Entwicklungsgelder aus Deutschland einstreicht, um mit Maybach da durch seine Straßen zu fahren, seine Bevölkerung unterdrückt und niederhält, um dann sich in die UN zu stellen und eine Rede darüber zu halten, dass unser Kolonialismus so schuldig ist und wir deswegen noch mehr Entwicklungshilfe zahlen müssen. Das sind die Vereinten Nationen, nichts anderes. Warum sollte dieses Votum von irgendwelchen korrupten Diktatoren, die die Mehrheit der Staaten der Welt nun mal beherrschen, irgendetwas aussagen? Warum sollten wir uns dem unterwerfen? Das UN, der UN-Sicherheitsrat ist doch seit dieser Pattsituation zwischen den Großmächten sowieso handlungsunfähig. Mhm. Das letzte Mal, dass die UN irgendetwas Ernsthaftes in der Welt beigetragen haben, war der Koreakrieg, oder? Also, was soll das alles? Warum tun wir so, als wären die Vereinten Nationen irgendwie ein bedeutsames, heiliges Gremium, so wie der Staat, die Demokratie oder unsere Gerichte? Nein. Also, das ist doch alles ein lächerliches Spiel eigentlich, was da gespielt wird.
Es ist eine Scheinarchitektur, um zu verbergen, dass wir es längst mit knallharter Geopolitik, mit knallharter Realpolitik der großen Mächte zu tun haben. Und die Deutschen wollen sich aber nicht verabschieden von diesem Traum der One World. Ja, also der in den in der Nachkriegszeit geträumt wurde und der scheinbar greifbar nahe schien, als der Kommunismus zusammenbrach. Da gab es dann diese Vorstellung, es gibt nur noch die eine Welt, die große Weltgesellschaft, die dann durch souveräne Staaten repräsentiert, aber im Grunde auf Konsensbasis geordnet wird. Vielleicht am Ende sogar eine Weltregierung, One World. Und das war für die Deutschen natürlich wahnsinnig attraktiv, weil sie damit ihr ganzes Trauma der Nazizeit glaubten abschütteln zu können. Ja, wie gesagt, wir wollen gar nicht mehr länger Deutschland sein. Wir wollen in Europa aufgehen, wir wollen in der Weltgesellschaft aufgehen. Und die UN war die wunderbare Scheinarchitektur, die man da für diesen Traum da aufbauen konnte. Und natürlich haben die Schurkenstaaten das liebend gerne benutzt, um sich hinter dieser Fassade zu verstecken und ihre Geschäfte zu machen. Und im Grunde weiß natürlich jeder, was da passiert, aber wenige haben den Mut, es so deutlich als Politiker auszusprechen, wie Sie das als Journalist tun können. Und im Wesentlichen ja nur Trump, der einfach sagt, also das ist alles Quatsch, was ihr da macht, das ist alles Betrug. Weltgesundheitsorganisation wird auch von einem Schurken geleitet. Und also wir machen da nicht mehr mit, sparen wenigstens unser Geld.
Ist doch, ich meine, das ist aber doch absurd. Ich meine, die WHO in Zeiten von Corona, wo sie plötzlich, wird geleitet von einem äthiopischen Politiker. Also ich meine, also das könnte, und das akzeptieren wir einfach und sagen, naja, der sagt das oder das ist jetzt, und tun so, als wäre das jetzt irgendwie ja auch eine politische Figur, mit der wir, also das kann doch alles nicht wahr sein. Ich meine, die Vereinten Nationen auch, gerade das ist ja, muss man auch sagen, ein Grund, warum Deutschland da jetzt nicht gewählt wurde, ist ja Israel, weil Deutschland da doch ein bisschen nicht, als auch unter der Regierung Merz, etwas mehr noch zu Israel oder Israel positiver bewegt hat als zuvor. Und das ist doch auch das Hobby der Vereinten Nationen. Also gibt es ja auch diese Statistik, gibt es das ganze Buch drüber, Vereinte Nationen gegen Israel, sehr lesenswertes Buch, wo man nachlesen kann, ja, ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, mehrere tausend Resolutionen, die Vereinten Nationen gegen Israel gefasst haben. Und ich glaube, so 3 gegen Saudi-Arabien so. Richtig, also das sind die Vereinten Nationen. Ne? Ja. Und aber wie Sie es richtig gesagt haben, es ist natürlich der Glaube, diese One World und der Glaube, alle Kulturen sind gleich, das sind unsere Grundideen. Und jetzt ist die Realität, hat damit nichts mehr zu tun, aber wir können es trotzdem nicht schaffen, davon irgendwie mal Abstand zu nehmen und überhaupt die Realität zu erkennen. Ja. Und trotzdem, jetzt tun wir so, als wären die Vereinten Nationen, und wer gegen die Vereinten Nationen ist, ist so wie jemand, der, weiß ich nicht, das Bundesverfassungsgericht abschaffen will
Wir müssen diese lustige Organisation bei ihren Extremen wirklich nehmen. Weltgesundheitsorganisation haben Sie gerade gebracht, aber es gibt noch lustigere Dinge. Wer sitzt jetzt beispielsweise in der Kommission für Menschenrechte?
Ich glaube, Iran saß da einmal drin oder so. Ja.
Also die unglaublichste Zusammenstellung, die es gibt, also die terroristischsten Länder der Welt sprechen für Menschenrechte und ähnliches mehr. Und es gibt übrigens jetzt auch eine sehr, sehr wirklich lustige Situation, dass ich glaube, der Pride Day der Weltmeisterschaft im Fußball.
Ja, stimmt.
Wer ist da drin?
Marokko gegen Iran.
Das ist natürlich zu schön, um wahr zu sein. Ja. Aber das bringt im Grunde die Absurdität dieser Veranstaltungen wunderbar. Ich meine jetzt nicht der Weltmeisterschaft im Fußball, sondern dieser Vorstellung der One World, also dass wir alle diese großartigen Ideen teilen, von Menschenrechten angefangen bis zu N-Geschlechter und ähnliches mehr. All das kommt da wunderbar zur Explosion. Ja. Aber im Grunde ist es das Strukturproblem, das wir haben. Also, dass wir im Grunde mit Fassadenarchitekturen arbeiten, jetzt schon seit Jahrzehnten. Niemand glaubt ernsthaft daran, dass da irgendetwas Entsprechendes funktioniert. Aber man kann offensichtlich die Öffentlichkeit, die Bevölkerung immer noch damit in Schach halten. Also das gilt immer noch als etwas UN, wenn man sagt, die Weltgesundheitsorganisation, wer wagt dann zu sagen, ich halte mich aber nicht dran, was die da gerade wieder empfehlen.
Aber man kann dieses Beispiel Fußball, weil wir auf die WM mal zulaufen, ja wirklich auch als Beispiel nehmen, die FIFA. Da sieht ja auch jeder, also dass die FIFA nun völlig kaputt ist. Ja, und ja. Die ist ja auch deswegen völlig kaputt, weil sie nach genau dem gleichen Muster organisiert ist.
Ja.
Ja, weil irgendwelche Fußballvereine, Fußballverbände von den Komoren mit gleicher Stimme, wie irgendwie England, Deutschland, da irgendwie abstimmen und dann irgendwie entscheiden, wann jetzt die Spiele stattfinden und so weiter. Also
muss ich posthum eine Lanze für unseren Franz Beckenbauer brechen, der nämlich genau das durchschaut hat und wusste, wenn wir wirklich wollen, dass nochmal eine Weltmeisterschaft in Deutschland stattfindet, dann geht das nur durch Bestechung.
Ja, großartig. Und ich meine nur ganz kurz diesen Gedanken nochmal. Da gibt's ja diesen Infantino, den FIFA-Präsidenten, der auch so verhasst ist. Und ich muss sagen, ich finde, der hat da fast schon mit einer zynisch, verarscht er das, ja. Das ist eigentlich großartig, weil der das komplett vorführt, wie das funktioniert. Und dieses Pride-Match ist ja ein Beispiel dafür. Es gibt ja dieses berühmte Video, wo Infantino dann während der WM in Katar dann da sagt, we are gay Und ich finde, bei Infantino, der hat es ja geschafft, die FIFA wirklich unter Kontrolle zu bringen, weil er so diese ganzen dritte Welt-Fußballverbände so halb korruptionsmäßig hinter sich geschart hat und das jetzt so kontrolliert. Aber ich finde, der hat da ja so fast schon so ein zynisches Verhältnis und verarscht eigentlich oder persifliert nur noch so diese westliche Wokeness, indem er dann da eben, mit diesem Pride-Match, Marokko gegen Iran, das ist ja schon, also das ist ja schon eigentlich, das ist ja schon mit dem Augenzwinkern, oder? Also das ist ja schon so,
Bei Blatter übrigens war auch schon so drauf. Der hat es nur nicht so elegant spielerisch durchgezogen. Aber eben so ist es. Wenn Sie die ganze Welt irgendwie einladen, dann haben Sie es überwiegend mit Schurkenstaaten oder mit Korrupten zu tun. Und auch wenn Sie jetzt nach Europa gucken, wo wir doch eigentlich im gelobten Erdteil sind in Europa, im Erdteil der Seligen. Aber auch da, wenn man genau hinschaut, Korruption spielt eine riesengroße Rolle, wenn Sie in eine gewisse Richtung gucken, eine Richtung, die immer wieder ausgeweitet wird offensichtlich. Und das heißt also, es wird das Wesentliche hinter den wunderbaren Fassaden, die da aufgebaut sind, gemacht. Und man sollte das als Politiker, der Verantwortung hat für ein großes Land wie Deutschland, wenigstens wissen. Also wenigstens unentsprechend selber handeln und die eigenen Interessen auch vertreten. Stattdessen sind wir eigentlich in Deutschland, zumindest was die Außenpolitik betrifft, seit Jahrzehnten eigentlich reduziert darauf, an dieser Fassade zu klittern und sie weiterhin aufrechtzuerhalten.
Absolut. Kommen wir zu unserem letzten Thema, der Lügenfritz. Der Lügenfritz, das gibt jetzt ein ganzes Monatsgehalt Strafe. Und ich zitiere hier mal die Staatsanwaltschaft, die sich dazu jetzt geäußert hat, warum man das denn wollte, da diesen Strafbefehl auf den Weg zu bringen. Denn das würde, wenn man das einfach weiter verbreiten könnte, den Kanzler Lügenfritz zu nennen, bei Gleichgesinnten weitere negative Vorbehalte beziehungsweise Aggressionen schüren.
Ja. Ich glaube, so etwas hat es auch noch nie als Begründung gegeben, nicht? Also wenn Sie wenigstens gesagt hätten, das würde bei unschuldigen Bürgern, die bisher Merz wohlgesonnen waren, Zweifel an seiner Aufrichtigkeit wecken, dann hätte man das vielleicht nur nachvollziehen können. Aber das ist wirklich grotesk. Wenn man das verlängert, würde man ja sagen, das kriegt bürgerkriegsähnliche Zustände werden da gefördert, indem die Wut auf unseren Bundeskanzler immer mehr entfacht wird, wenn derartige, was gab's noch? Lackaffe, nicht?
Lackaffe
war doch ähnlich. War nicht ganz so teuer, glaube ich, das zu sagen. Aber im Grunde, um zum ernsten Kern wiederzukommen, es geht schlicht darum, dass man wieder den Majestätsbeleidigungsparagrafen eingeführt hat. Das heißt, man will im Kern jede Kritik an den Politikern mundtot machen. Ja. Jede Kritik. Denn man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, wofür muss ich blechen und wofür nicht. Ja. Was kostet das, wenn ich das und das sage oder darf man das nur sagen? Und man ist fast bei jedem Urteil, das gefällt wird, überrascht. Man ist genauso überrascht über das, was man sagen darf und was nichts kostet. Ja, weil man weiß, es ist wie in despotischen Zuständen. Du weißt nicht, was Verrat an der Macht ist. Und wenn du das nicht weißt, lebst du in einer Despotie. Und genau so ist es im Moment, nicht? Man weiß nicht, wie weit darf man überhaupt noch Kritik äußern? Darf man sich lustig machen über irgendjemanden? Denn eine dieser Argumente ist ja dies gewesen, was ich jetzt häufig schon gehört habe von der Staatsanwaltschaft. Das würde das öffentliche Wirken eines Politikers beeinträchtigen.
Ja, das ist es auch, ja, ist auch von der Staatsanwaltschaft.
Und da würde ich doch spontan sagen, ja, darum geht es doch. Ich will doch das öffentliche Wirken eines Politikers beeinflussen durch das, was ich sage und an ihm kritisiere, weil er so nicht weitermachen soll. Ich möchte doch, dass die Politik sich ändert und deshalb kritisiere ich ihn oder mache mich auch über ihn lustig. Ich möchte, dass seine öffentliche Wirksamkeit beschädigt wird oder eingeschränkt wird. Wie gesagt, es geht offensichtlich in der Jurisdiktion zunehmend, ähnlich wie in größten Teilen des altmedialen Journalismus, nur noch um Hofberichterstattung und Schutz der Politik vor den Bürgern.
Ja, ich finde, man macht sich natürlich darüber so lustig und liked dazu so Lackaffe, hahaha. Aber man muss sich ja wirklich mal vergegenwärtigen. Erstens gibt es ja so Tausende, Zehntausende solcher Fälle, die von denen wir nichts wissen. Also es ist ja, hat ja System. Jeder, der das, Sie haben das ja am eigenen Leib auch erlebt, der dann so mit der Staatsmacht damals zu tun hat, der ist für sein Leben im Zweifel eingeschüchtert, insbesondere wenn es keinen öffentlichen Aufschrei gibt, sondern das einfach im Stillen passiert. Und man ja sagen muss, jetzt bei allem Ernst, also wenn es schon bei Lügen Fritz anfängt, dann kann sich ja niemand mehr für gar nichts sicher sein, dann können wir uns für diese Folge auch nicht sicher sein, da könnte man bestimmt 5 Anzeigen zu finden. Und es ist ja wirklich so absurd und ich habe das, wir hatten gestern noch so ein Interview mit Herrn Steinhöfel und auch gesagt, ja, wenn dieser Fall in China passiert wäre, also wenn man jetzt gesagt hätte zu Xi Jinping, lügen Xi. Mhm. Erstens, er sagte, er wisse nicht, ob das jetzt in China verboten wäre. Es wäre vielleicht noch im Grenzbereich. Mhm. Und zweitens, ich würde sagen, wenn es in China verboten worden wäre, dann wäre dieser Fall schon in China so absurd, dass man in Deutschland darüber eine Meldung schreiben würde.
Ja, absolut, ja.
Ja? Und das ist so weit ist es aber gekommen. Also das ist wirklich schon, das ist schon eine erhebliche Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit, ganz im Ernst, die da schon längst Realität geworden ist.
Wir haben in Deutschland offenbar auch kein Problem hier mit Doppelstandard. Nicht? Also, dass wir uns längst gewöhnt haben an schärfste Meinungszensur im Sinne dieses Paragraphen 188, während wir es in anderen Ländern inkriminieren und sagen, also das, habt ihr das gesehen, was da in Amerika passiert ist oder da? Da wird es dann plötzlich skandalisiert, aber bei uns wird es ganz selbstverständlich durchgezogen.
Es gab ja auch immer diese lustigen Berichte während Corona, wo da die Tagesschau geschrieben hat, ja, in irgendeinem Land, da werde jetzt die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie missbraucht, um die Opposition zu bekämpfen.
Ja, ja, genau. Ja, also dieser Doppelstandard oder die Doppelmoral ist evident. Offenbar genießen die Politiker diesen Schutz des Paragraphen 188, also mit dem sie fast alles abwehren können. Denn der eigentliche Effekt ist ja der, wie Sie gerade auch gesagt haben, dass man sich ständig überlegt, ja, soll ich das wirklich riskieren? Soll ich das wirklich sagen? Ja. Das könnte ganz viel kosten, könnte schwerwiegende Konsequenzen haben. Ja, genau das will man ja erreichen. Einschüchterung der Kritik oder des kritischen Potenzials. Und dass das von der Opposition nicht genutzt wird, ist wirklich rätselhaft. Und es wäre doch Breitseite einer liberalen Opposition, die man schießen könnte, wenn man sagen müsste, das ist ein Kernbestand der Demokratie. Das ist da uneingeschränkte Kritikfähigkeit. Spott, Satire, Ironie, alles in jeder Form möglich ist. Aber das erlebt man nicht. Hin und wieder mal Kubicki, hin und wieder mal ein anderer FDP-Politiker. Aber solange Frau Strack-Zimmermann, wenn man so will, die Weltmeisterin ist in Anzeigen, kann die FDP sich so nicht präsentieren als Verteidiger der Meinungsfreiheit. Und die anderen Parteien tun es auch nicht. Also das ist das, was mich wirklich traurig macht.
Das war Bolz und Mannhardt für diese Woche. Sie finden uns auch auf Spotify, bei Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt, können Sie uns auch gerne nachhören. Ansonsten vergessen Sie nicht, das alles gibt es hier kostenlos für jeden, nur dank Ihrer finanziellen Unterstützung. Also wenn Sie uns weiter hören und noch stärker und öfter hören möchten, dann überlegen Sie doch, ob Sie Apollo News finanziell unterstützen möchten, zum Beispiel mit einem Abo. Vielen herzlichen Dank und bis nächste Woche.